Es ist Narada Muni, sein spiritueller Meister, der immer wieder im Bhagavatam auftaucht und wichtige Unterweisung erteilt. Und was Narada Muni ihm sagt, ist sehr kennzeichnend. Er sagt ihm, du hast so viel Wissen über diese Welt verfasst, aber nicht den Ursprung dieser Welt in Betracht gezogen. Indem du verschiedene materielle Themen wie Astrologie, Geburtenkunde, Reinkarnation, die Gesetze des Karmas, die Gesetze des harmonischen Lebens innerhalb dieses Kosmoses beschrieben hast, hast du sicherlich viel geschrieben, viel zusammengefasst, eine großartige Leistung getan, aber du hast den Hauptpunkt vergessen. Das sagt er ihm. Und was dieser Hauptpunkt ist, das wird heute hier in diesem Text ausgedrückt. Wir wollen jetzt zunächst einmal die Wort-zu-Wort-Übersetzung durchgehen und dann zur Übersetzung des Textes gehen. Vishakshanaha, sehr erfahren, Asya, von ihm, Arhati, wert sein, Veditum, verstehen, Viboho, des Herrn, Anantaparasya, des Unbegrenzten, Nivritita, zurückgezogen von Sukam, materielles Glück, Pravatamanasya, diejenigen, die angehaftet sind, Gunai, durch die materiellen Erscheinungsweisen, Anatmanaha, ohne Wissen über spirituelle Werte, Tataha, daher. Bhavan, o Gütiger. Darshaya, zeige die Wege. Cheshtitam, Tätigkeiten. Viboho, des Herrn. Übersetzung. Der höchste Herr ist unbegrenzt. Nur eine sehr erfahrene, dem materiellen Leben abgekehrte Persönlichkeit hat Anspruch darauf, dieses Wissen über spirituelle Werte zu verstehen. Deshalb solltest du, o Güte in Person, denen, die aufgrund materieller Anhaftung nicht so gut gestellt sind, die Wege transzendentaler Erkenntnis zeigen, indem du die transzendentalen Taten und Spiele des Herrn schilderst. Erläuterung. Die theologische Wissenschaft ist ein schwieriges Thema, besonders wenn sie die transzendentale Natur Gottes behandelt. Es ist kein Thema, das von Menschen verstanden werden kann, die zu sehr materiellen Tätigkeiten verhaftet sind. Nur die sehr Erfahrenen, die sich durch Pflege spirituellen Wissens von materiellen Tätigkeiten fast zurückgezogen haben, können zum Studium dieser großen Wissenschaft zugelassen werden. In der Bhagavad Gita 7.3 wird deutlich gesagt, dass es unter vielen Hunderten und Tausenden von Menschen vielleicht einem gelingt, transzendentale Erkenntnis zu erlangen. Und unter vielen Tausenden solcher transzendental Verwirklichten können nur einige die spirituelle Wissenschaft verstehen, die von Gott als Person handelt. Sri Vyasadeva wird daher von Narada geraten, die Wissenschaft von Gott unmittelbar durch Schilderung seiner transzendentalen Taten und Spiele darzulegen. Vyasadeva selbst ist eine Persönlichkeit, die in dieser Wissenschaft erfahren ist, und er ist dem materiellen Genuss nicht verhaftet. Er ist daher die richtige Person, diese Wissenschaft zu vermitteln. Und Shukadev Goswami, der Sohn Vyasadevas, ist die richtige Person, sie zu empfangen. Das Srimad Bhagavatam ist die höchste spirituelle Wissenschaft und kann daher auf den Laien wie eine Verabreichung eines Medikamentes wirken. Da es die transzendentalen Taten und Spiele des Herrn schildert, besteht kein Unterschied zwischen dem Herrn und der Schrift selber. Diese Schrift ist die literarische Inkarnation des Herrn. Wenn der Laie die Schilderung der Taten und Spiele des Herrn hört, wird es ihm möglich, mit dem Herrn zusammenzukommen und so allmählich von materiellen Krankheiten frei zu werden. Die erfahrenen Gottgeweihten können auch neue Wege und Mittel entdecken, um die Nicht-Gottgeweihten entsprechend der jeweiligen Zeit und den Umständen zu erheben. Hingebungsvoller Dienst ist eine dynamische Angelegenheit und die erfahrenen Gottgeweihten können geeignete Mittel finden, um es in die abgestumpften Hirne der materialistischen Bevölkerung zu injizieren. Oh. Solche transzendentalen Handlungen der Gottgeweihten für den Dienst des Herrn können der törichten Gesellschaft materialistischer Menschen eine neue Lebensweise bringen. Sri Chaitanya Mahaprabhu und seine späteren Nachfolger zeigten in dieser Beziehung außerordentliche Geschicklichkeit. Indem man der gleichen Methode folgt, kann man die materialistischen Menschen dieses Zeitalters des Zankes dahin bringen, ein friedfertiges Leben zu führen und transzendentale Erkenntnis zu erlangen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simata Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyari Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadha Sivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare In der Bhagavad Gita heißt es, dass jemand, der nach vielen Geburten und Toden zu wirklicher Erkenntnis kommt, versteht, dass Gott alles ist und alles in ihm ruht. Und dann kommt noch ein kleiner, aber entscheidender Nebensatz dazu. Wahrlich, solch eine Seele ist sehr rar. Diese Welt ist kein Ort für spirituelle Erkenntnis, sondern ein Ort, wo wir spirituelles Wissen vergessen. Es ist eine kleine, unbedeutende Abteilung, diese materielle Welt, in der spirituellen Wirklichkeit, im Königreich Gottes. Sie ist ungefähr so einnehmend oder so wichtig oder bedeutungsvoll, sagen wir mal so, wie eine Wolke am Himmel. Manchmal ergibt es sich, dass an einem wolkenlosen Himmel eine Wolke erscheint. Und jemand, der unter diese Wolke kommt, verliert die Sonne aus den Augen. Das heißt nicht, dass es die Sonne nicht mehr gibt und auch die freie Luft, die Hemisphäre nicht mehr gibt. Das heißt nur, dass seine Sicht bedeckt ist. Genauso geht es denjenigen, die in der materiellen Welt eine materielle Ansicht der Dinge entwickelt hat. Für sie ist Krishna nicht klar ersichtlich. Das heißt nicht, dass Krishna nicht mehr gegenwärtig ist, sondern lediglich, dass ihre Sicht bedeckt ist. Dieses Beispiel von der Sonne, oder besser von der Wolke am Himmel, hat noch eine tiefere Bedeutung. Es ist die Sonne, die die Wolke schafft durch ihre Strahlen, und es ist auch die Sonne, die durch die Wolke bedeckt wird. So ist es Krishna, der die materielle Welt schafft, die einen Teil der Wirklichkeit einnimmt. Und so ist es Krishna, der auch durch die materielle Welt oder durch die Schöpfung der materiellen Welt, für diejenigen, die im materiellen Bewusstsein oder in der materiellen Welt leben, bedeckt wird. Glücklicherweise jedoch gibt Krishna mit der Erschöpfung der materiellen Energie oder der materiellen Welt gleichzeitig auch Vorgänge oder Wege, durch die es möglich ist, diese Bedeckung der Sicht wieder aufzuheben. Mit anderen Worten, es ist nicht so, dass wir einfach in die materielle Welt kommen, dass wir in sie injiziert sind oder uns darin aufhalten in einem Körper, der ein Vehikel ist mit zahlreichen Mängeln. Es ist tatsächlich so, dass wir gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, in dieser Welt zur vollkommenen Erkenntnis zu kommen. Und solch ein Mensch lebt sozusagen nicht unter der Wolke des materiellen Daseins, sondern ist durch die Wolkenschicht hindurch gebrochen an den freien Himmel spiritueller Erkenntnis, den unbedeckten, strahlenden Himmel spirituellen Lebens. Es ist also durchaus möglich, dass jemand, selbst wenn er in einem materiellen Körper innerhalb der materiellen Welt lebt, zum unbewölkten Bewusstsein kommt oder dem unbedeckten Bewusstsein, dem Krishna-Bewusstsein. Hier sehe ich, ist ein Gast sehr müde geworden. Möchtest du was trinken, das hilft?
Gib ihm doch ein bisschen unserem Gast.
Es wäre schade, wenn du so... Halb. Kann man einfach trinken, yes, richtig zutrinken. Gesundheitstee zum Wachwerden. So, das ist der Sinn und Zweck an und für sich des spirituellen Lebens, der Sinn und Zweck des Krishna-Bewusstseins, dass man selbst innerhalb der materiellen Welt dazu kommt, von den Bedeckungen des Bewusstseins ganz und gar frei zu werden. Das ist möglich, und in dem Osterseminar möchten wir gerne verschiedene Möglichkeiten aufzeigen. So, das ursprüngliche Bewusstsein, unser ursprüngliches reines Bewusstsein wird in den Schriften angegeben als klar, gelassen und frei von Ablenkung. Das Beispiel für Krishna-Bewusstsein, das unbedeckte Bewusstsein, ist der See oder ein See. Der See ist transparent durchsichtig und seine Oberfläche ist nicht agitiert, sondern still und glatt. Das ist etwas, was durch Meditation übrigens wiederhergestellt werden soll, dieses klare und unabgelenkte Bewusstsein. Wenn jedoch auf den See starke Windböen treffen, wird er aufgewühlt. Der Untergrund oder der Boden vermischt sich mit dem ganzen Wasser, und das Wasser, was einstmals klar war, wird trübe. Die Oberfläche, die glatt war, ist aufgepeitscht plötzlich. So ist es mit dem Bewusstsein des ewigen Lebewesens. Wenn es in die materielle Welt trifft und von zahlreichen materiellen Wünschen bedeckt wird oder kontrolliert wird, wird das Bewusstsein aufgewühlt. Es ist nicht mehr transparent. Wir können nicht mehr unsere eigene spirituelle Identität und die Identität Krishnas erkennen. Nein, alles, was wir sehen, sind die sich immer wieder abwechselnden materiellen Wünsche, die wie ein Strom von trübem Wasser durch das Bewusstsein durchgehen. Und Ablenkung ist, sagen wir mal, frei von Ablenkung zu sein, gar keine Frage davon. Man ist ständig in Anspruch genommen. Es heißt in der Gita, Chanchala Himana Krishna, der Geist, das Denken im materiellen Leben, kann sich nicht auf einen Punkt konzentrieren, sondern springt von Punkt zu Punkt zu Punkt. Das ist die psychologische Eigenart des materiellen Denkens. Hare Krishna. Während die materiellen Sinnesobjekte in uns eindringen, springt unser Geist von einem Punkt zum nächsten, zum übernächsten und so weiter und so fort. Und wir werden völlig identifiziert mit diesem physischen Körper, der doch nur ein Gewand für die ewige Seele darstellt. Ich möchte euch einen bedeutenden Psychologen vorstellen und dessen Aussage, die ich im Verlauf der Vorlesung mit spiritueller Antworten gerne relativieren möchte in ihrer Bedeutsamkeit. Es gibt einen Forscher, der von sich reden gemacht hat und der inzwischen einen Großteil des modernen Denkens geprägt hat. Es ist nicht sehr kompliziert, was er sagt. Ich möchte es gerne kurz präsentieren. Ihr werdet daran sehen, wie vielleicht euer eigenes Denken von diesen Thesen in gewisser Weise schon beeindruckt worden ist. Es geht um einen Forscher, der, ich sage meinen Namen nachher, der zu seinen Ergebnissen durch Rattenversuche kam, die er dann auf Menschen übertragen hat. Eine nicht sehr dezente und komplimentvolle Angelegenheit, aber das ist in der Wissenschaft sehr oft der Fall, so dass man von Versuchen mit Tieren auf Menschen Rückschlüsse anstellt. So, der hatte eine Box aufgebaut, in der es verschiedene Knöpfe gab. Und die Ratte, die in dieser Box war, lernte es, zwischen diesen Knöpfen zu unterscheiden. Ein roter Knopf beispielsweise, ich weiß nicht, ob es der rote war, sorgte dafür, dass Wasser in ein Trinkschälchen rein kam. Wenn die Ratte auf einen violetten Knopf drückte, dann fiel ein Stück Käse in einen Essnapf. Wenn die Ratte auf einen schwarzen Knopf drückte, rannte eine attraktiv geschminkte Rattenfrau in die Box hinein, die im heiratsfähigen Alter war. Und es gab aber auch Leitknöpfe. Also wenn man den gelben Knopf drückte, dann kamen plötzlich Nadeln hervorgeschossen aus dem Boden und zwackten die zarten Pfötchen der Ratte. Oder ein anderer Knopf sorgte dafür, dass eine leichte, für den Organismus noch gerade verträgliche elektrische Spannung auftrat und die Ratte so quiekte vor Schock, vor Schocks, electrical Shocks. So, es ist nicht, braucht nicht zwei Gehirnhälften, um zu erkennen, oder nachzuvollziehen, was Skinner, so heißt er, B.F. Skinner, dann herausbekam, dass die Ratte natürlich lernte, zwischen den Knöpfen zu unterscheiden, die ihr Annehmlichkeiten und Freuden brachte in ihren kleinen Käfig, und den Knöpfen zu unterscheiden, die ihr Leid beibrachten, wie zum Beispiel Nadeln oder elektrische Spannung oder was immer da so war. So, aus diesem Versuch, der natürlich jetzt ganz einfach dargestellt ist, das ist schon ein bisschen komplizierter, bildete Skinner eine These, mit der er das menschliche Verhalten erklärte. Er sagte, das Bild, das durch eine wissenschaftliche Analyse zustande kommt, ist nicht ein Körper mit einer Person da drin, dem Körper und der Seele, sondern vielmehr ein Körper, der Person ist. Und zwar in dem Sinne, dass er ein komplexes Verhaltensrepertoire zeigt. Er sagte also, genau wie wir in einer, wie die Ratte in der Box gelernt hat, sich zu verhalten und einzurichten in ihr, so haben auch jeder einzelne von uns ist jeder einzelne von uns ein Produkt der Umgebung. Wir haben durch das Belohn- und Strafsystem, was in der Schule anfängt, gelernt, uns zu verhalten und sind praktisch wie ein Automatismus, ein Biocomputer geworden, in den ein bestimmtes Programm hineingesetzt wird. Zum Beispiel in der Schule lernen wir es, uns so zu verhalten, dass wir gute Noten bekommen und die Jahre also versetzt werden und eben nicht sitzen bleiben. Wir lernen es, wenn wir später, wenn wir aufwachsen, uns so zu verhalten in unserer Umgebung, dass uns Menschen loben und rühmen für unsere Errungenschaften und uns nicht etwa ausgliedern aus der Gesellschaft und sagen, ich spiele nicht mehr mit dir oder ich tanze nicht mehr mit dir oder ich mache keine Sexualität mehr mit dir. Nicht, das nimmt verschiedene Formen an, wie wir in dem Sinne, wie wir aufwachsen. Skinner sagt, wir lernen es uns einzurichten, wenn wir verheiratet sind, auf die Stimmung unserer Frau, auf die Kinder, genauso wie wir uns einrichten auf die Nahrungsmittel, die wir nehmen. Wir nehmen bestimmte Nahrungsmittel nicht mitternachts, weil sie nicht so gut sind, oder wir nehmen ein Aperitif vor dem Essen und nicht nach dem Essen und so weiter und so fort. Also ich will da nicht so in die Details gehen. Aber im Grunde genommen, so sagt's, oder summa summarum, jeder einzelne von uns ist eine Art, lässt sich vergleichen mit der Ratte in ihrer Box. Wir haben gelernt von der unmittelbaren oder der erweiterten Umgebung, wie wir uns zu verhalten haben. Und unsere Persönlichkeit ist insofern ein Programm, ein Umweltprogramm, eine unabhängig vom Körper, unabhängige Seele oder Person. Das gibt es nicht. Das ist nur eine, wie soll ich mich ausdrücken, Illusion. So, Hare Krishna, wir möchten Krishna Chetraprabhu begrüßen. Hari Bol. Der aus der Einsiedelei kommende. Ich habe gehört, dass du dich ein bisschen zurückgezogen hast gestern. Wir sprechen gerade darüber, Krishna Chetraprabhu, dass du drin bist in der Thematik über die materialistische Ansicht von Person, dass da nämlich nur ein Körper gegenwärtig ist, also dass wir ein materielles Produkt sind und jetzt rein psychologisch gesehen ein Produkt sogar unserer Umgebung, die ein bestimmtes Lernverhalten uns auferlegt hat. So, die spirituelle Philosophie nun steht zu dieser materialistischen Philosophie im krassen Gegensatz. Und zwar, und dieser Gegensatz ist wichtig für uns. Denn wenn das so stimmen sollte, was B.F. Skinner und seine Kumpanen in unzähligen Variationen wiederholen, du bist ein Produkt der Materie und ein Produkt deiner Umgebung, dann ist traurig um uns bestellt. Denn dann haben wir nicht viel Möglichkeiten, dann haben wir nicht viel Freiheit, etwas aus unserem Leben zu machen. Dann sind wir bereits vorprogrammiert, wie eben ein Macintosh-Computer, der ein bestimmtes Schreibprogramm hat und ein bestimmtes Rechenprogramm und that's it, das ist es. Darüber hinaus kann er eben nicht singen und Musik schreiben und glücklich sein. So, die spirituelle Philosophie besagt, dass dem nicht so ist. Wir sind eine ewige spirituelle Seele, ein Teil Gottes. Mamai Vangso Jiva Loka Jiva Bhuta Sanatana manasangsthanindriyani kashati prakriti stani kashati. Danke. Die Personen in der Welt sind meine ewigen Teile, aufgrund eines bedingten Lebens jedoch kämpfen sie mit dem Körper, der aus verschiedenen Sinnen besteht. Mit dem Körper kämpfen ist jetzt nicht etwa ein harter Muskelkampf, sondern die Bemühung der Seele, sich zu arrangieren, indem sie den Körper benutzt und aktiv wird für ihr materielles Glück. Das heißt, versucht, materielle Objekte in dieser Welt zu genießen. Sinnliche Objekte und auch Konzepte. Mit sinnlichen Objekten ist Essen, Schlafen, Verteidigen und Sex gemeint. Und mit den Dingen, die wir auf der feineren, der mentalen Ebene erreichen, ist Anerkennung. Wir bemühen uns um Anerkennung, um Ruhm. Und wir bemühen uns darum, uns von anderen zu unterscheiden durch unsere Tätigkeiten. So, an Skinners Theorie ist ein bisschen Wahrheit drin, aber auch sehr viel Falsches. Und ich möchte das am einfachsten illustrieren durch ein Beispiel, was in den Schriften gegeben wird. Das Beispiel, was in den Schriften gegeben wird für die bedingte Seele in der materiellen Welt, ist das Beispiel des Mondes, der sich auf Wasser reflektiert. Dieser Mond, der nachts vielleicht auf der Donau scheint, scheint sich zu bewegen. Wenn die Wellen kommen, dann und man schaut so von einem Donaudampfer nach unten, dann scheint der Mond für kurze Zeit ein anzuspringen. Und dann wieder zurück in das Tiefe des Flusses zu schwappen. Der Mond wird hin und her geschwappt durch das Wasser der Donau. Aber wenn wir das deutlich untersuchen, wird der eigentliche Mond eigentlich unberührt belassen. Es ist nur die Reflexion davon. Versteht ihr? Nur der eigentliche Mond dort oben, der hat nichts mit Sprungversuchen zu tun oder Springversuchen zu tun. Der ist unbeweglich und unberührt. So ist auch die eigentliche Persönlichkeit in der materiellen Welt, auch solange wir in der materiellen Welt, unberührt von den Bewegungen der materiellen Energie, von dem, was die Umgebung macht. Sie bleibt unberührt und transzendent, aber die Reflexion, die wird bewegt. Die meisten Menschen heutzutage haben sich verloren im Wasser der materiellen Energie. Sie sind von den äußeren Umständen völlig kontrolliert und haben ihre transzendentale, ihre unberührte Position als Beobachter von materiellen Ereignissen aufgegeben. Und das liegt daran, dass wir heutzutage in der heutigen Welt kaum wirklich Personen haben oder Individuen, sondern nur Rollenträger, die für eine gewisse, die entsprechend der Gesellschaft, die um sie herum lebt, einfach Verhaltensweisen angenommen haben, aber nicht authentisch sind, nicht echt, nicht im Selbst verankert. Das Wort Person, mit dem wir alle umgehen, von der auch Persönlichkeit kommt, bedeutet sogar im etymologischen Sinne, also mal deutsch gesagt, die Sprachwurzeln legen im lateinischen Wort persona. Und persona heißt, oder eine Persona ist eine Maske, die sich ein Schauspieler für eine bestimmte Rolle auflegt. Nicht? Der nimmt die Maske und schaut dann grinsend in die Welt hinein. Wenn er aber böse wird, dann nimmt er die Maske weg und hat einen Mund, der so wie eine Sichel so nach von links und rechts nach unten gekrümmt ist. Ist also eine Definition von Persönlichkeit in unserem westlichen Sinne dieses angelernte Verhalten, wie es Skinner ausdrückt. Aber eine andere und, wie ich meine, viel wichtigere Definition ist, dass die Person das ist, was sich nicht verändert, was unberührt die gleiche bleibt. In der Gita heißt es hierzu sehr interessant, so wie die Seele in diesem Körper von Kindheit zu Jugend und zu Alter geht, so geht sie zur Zeit des Todes in einen neuen Körper. Die selbstverwirklichte Seele ist von solch einem Wandel nicht beeinflusst. Ihr findet Heilige, die Kinder sind und die weise Worte sprechen. Sehr oft sind Kinder übrigens sehr, sehr viel authentischer als die Erwachsenen, weil sie direkt das sagen, was sie denken und da nicht ein unglaublicher Psychofilter steht, der sehr oft für sehr verklemmte Reaktionen verantwortlich ist. Und so diese, mit Spörteler Leben meinen wir jedoch noch mehr als nur wie ein Kind zu werden, obwohl das auch ein, obwohl viele Menschen, die spirituell sehr fortgeschritten sind, zu einem gewissen Teil auf einen wirken wie eben Kinder, in dem Sinne, dass sie nicht, dass sie sehr natürlich sind. So, die eigentliche Person ist sogar von dem Wechsel der Körper unberührt. Ich war als Kind, ich war als Jugendlicher, ich bin jetzt gerade in der Rolle eines alternden jungen Mannes und ich werde sein als Greis. Ich werde auch dann sein, wenn meine Freunde und Gottbrüder den Körper auf einen Brandhaufen tun, wo er verbrannt wird. Und sterbliche Seele, dann wirst du das Feuerelement sehen. Sei nicht voller Angst, sagt der Rig Veda. Du wirst weitergehen. So, zu dieser sich nicht verändernden Identität zu kommen, zu dieser unberührten Position zu kommen, praktisch der Mond zu sein, der über dem Wasser steht und nicht von der Reflexion von dem Wasser berührt wird. Das ist ein Ziel des spirituellen Lebens. Und es kann sehr leicht erreicht werden, wenn man die Wege des spirituellen Lebens versteht. Es gibt einen großen Devotee, der einen sehr schönen Text gesagt hat, den ich euch sehr gerne vorlesen möchte. Wenn ich ihn finden kann. Yes. Kamadinang katina katida palita dune dashas te shang jatamayi nakaruna natrapa no paschanti. O mein Herr, es gibt überhaupt keine Grenzen für die unerwünschten Aufträge meiner materiellen Wünsche. Obwohl ich diesen Wünschen so viel Dienst dargebracht habe, haben sie mir keine Barmherzigkeit gezeigt. Ich war überhaupt nicht beschämt, ihnen zu dienen. Noch wünschte ich jemals, sie aufzugeben, o mein Herr, Oberhaupt der Yadu-Dynastie. Seit kurzem jedoch ist meine Intelligenz erweckt worden. Und nun gebe ich diese Wünsche auf. Aufgrund von transzendentaler Intelligenz weigere ich mich, den unerwünschten Befehlen dieser Wünsche zu folgen und bin jetzt vor dich getreten, um mich dir furchtlos hinzugeben. Bitte beschäftige mich in deinem Dienst und rette mich. Ein Transzendentalist, der weiß, dass er einen Körper hat Und er weiß, dass das die reflektierte Persönlichkeit ist. Er weiß, dass da ein Programm drin ist in dem Geist und in dem Körper, wie Skinner sagt. Aber er beobachtet seinen Geist und seinen Körper und lässt sich nicht von ihnen in den Dienst spannen, um sein Leben zu vergeuden. Auf der Anfangsstufe des spirituellen Lebens ist es so, dass man noch all diese Dinge wie Lust und Gier und Neid, dieses Verhaltenssystem, was wir unglücklicherweise mitgekriegt haben, sieht. Und man sieht noch, wie das einen vorantreiben will. Doch man macht eine Aikido-Wendung. Das heißt, man benutzt den Angreifer, die Kraft des Angreifers, um dem Angriff zu entgehen. Das heißt, Lust werde ich darin beschäftigen, das, was ich durch meine Handlungen tue, Krishna darzubringen. Zorn werde ich auf das richten, was dem spirituellen Leben entgegengestellt ist. Hier ist jetzt sehr wichtig, schon Jesus sagt, hasse nicht die Sünder, sondern die Sünde. Man versteht also, dass eine Person, die mir Schlechtes tut, eigentlich unter der Kontrolle von einer Anwandlung, von einer Idee steht, nicht? Hass zum Beispiel. Und man hasst nicht die Person jetzt zurück, sondern man ist gegen das, was sie kontrolliert. Es ist eigentlich genauso, wenn jemand einen Mörder losschickt, einen gedingten Mörder, dann sollte man nicht unbedingt gegen den Mörder sein, obwohl man ihm vielleicht einen entsprechenden, sagen wir mal, ihn da unschädlich, in eine unschädliche Situation hereinbringt. Aber es ist der Auftraggeber, der eigentlich zählt. Ich war damals in Kabul und hatte sehr intensive Auseinandersetzung damit. Ich wurde verfolgt von muslimanischen Fundamentalisten, weil ich so energisch sprach auf so vielen Kundgebungen. Manchmal sogar vor Hochzeiten war ich eingeladen, einen philosophischen Dings, wie ihr könnt euch vorstellen. Und es war noch der Monat Ramadan, also wo die alle fasten müssen bis abends und sich dann nach Sonnenuntergang die Lämmer in die Mägen stecken und dann natürlich am Morgen unglaublich kaputt sind. Also das hält ja nicht mal der stärkste Wolfsmagen aus, so ein Diätplan. Das war ganz schlimm und die hatten dann drei Leute gedingt, um mich zu überfallen an einem Morgen. Und ich weiß, diese Leute, es waren, mir wurde ein Wächter gegeben, der dafür sorgte, der die ganze Nacht da war. Also ich hatte zwei Wächter sogar, in der Nacht einen und am Tag einen anderen, weil so viele Leute mir nach dem Leben trachteten und ich einfach weiterhin so enthusiastisch predigte. Das hörte nicht auf, der Enthusiasmus. Es kam dann dazu, dass die angriffen und der Wächter, der sehr bewandert war, konnte den Angriff zurückschlagen. Es wurde also nicht schädlich. Und ich sah dann diese Leute, die wirklich sehr bemitleidenswert aussahen in ihrer Ärmlichkeit, dass sie gekauft werden für etwas, was sie inhaltlich vielleicht gar nicht tragen, ein solches Vorgehen gegen einen, der an und für sich ja gar nichts Böses will, sondern nur die Menschen ein bisschen inspirieren will auf ihrem ewigen spirituellen Suche. So, man sah das denn und man wurde sofort mitleidig und hat gesagt, wer hat euch geschickt? Und der müsste jetzt eigentlich zurechtgewiesen werden, nicht so sehr ihr. Und das wurde dann ermittelt und das kam dann raus. Das war also auch sehr unqualifizierter Menschen. So, wir sollten verstehen, wenn diese Wünsche in uns auftreten, wir sollten sie nicht hassen. Sie haben einen Auftraggeber. Der Auftraggeber ist die illusionierende materielle Energie. Und dieser Auftraggeber kann nur dann unschädlich gemacht werden, wenn wir uns Krishna hinwenden, wenn wir Krishna bewusst werden, wenn Krishna im Geist ist. So deswegen sagt hier der Devotee, wenn Lust aufkommt, ha, ich bringe einfach die Tätigkeit, ich diene einfach Krishna, ich tue die Ergebnisse meines Tuns nicht für mich beanspruchen, sondern gebe sie zu Krishna. Zorn werde ich dem, wenn ich zornig werde, werde ich auf das zornig sein, was mich in Illusion bringt. Gier werde ich beschäftigen, indem ich gierig zuhöre über Krishna in der Gemeinschaft von heiligen Devotees. Habt ihr das schon mal berücksichtigt? Die Gier, die man hat, kann man stillen, indem man zuhört über das spirituelle Thema. Das ist ein neues Konzept, ist es nicht so? Man denkt, Gier kann man nur zufriedenstellen, indem man mal ordentlich isst, bis also es aus den Ohren heraus schwappt. Nicht? Nein, das ist nicht unbedingt der Prozess, frei zu werden von Gier. Man höre intensiv über Krishna. Man sollte ein Sammler von spirituellen Erkenntnissen werden. Verwirrung, wenn ich mal verwirrt werde, weil das werde ich manifestieren in dem Sinne, dass ich mich sehr schlecht fühle, wenn ich nicht meinen Herrn erreiche, dann werde ich verwirrt sein. Das ist die Ursache meiner Verwirrung. Und Verrücktheit werde ich in den Dienst des Herrn stellen, indem ich verrückt seine transzendentalen Eigenschaften preise. Auf diese Weise werde ich all diese fünf materiellen Eigenschaften überwinden, indem ich sie in Krishnas Dienst stelle. Krishna ist wie die Sonne. Und da kommen wir an den Anfang unserer Vorlesung und an das Ende der Vorlesung. Er ist die Ursache der materiellen Energie. Wenn wir uns ihm wieder zuwenden, wird er die Ursache dafür sein, dass die materielle Energie ihren Einfluss auf uns ablässt und wir in einem klaren, gelassenen Bewusstsein, im Krishna-Bewusstsein oder Gottesbewusstsein verankert sein, frei von Ablenkung. Krishna ist der Herr auch über Maya, die illusionierende Energie. Stellt euch einmal vor, ihr macht einen Spaziergang und ein großer Hund fällt euch an. So ein schwarzer Bernhardiner. Wenn der Herr mit ihm läuft, ist keine Gefahr da. Denn der Herr kann einfach sagen, Zottel, lass ab, oder was immer er für eine, wie immer er ihm das vermittelt, und er wird zurückgepfiffen durch den Meister. So kann auch Krishna, Entschuldigung, der Herr über die materielle Energie zurückrufen. Mayam etang tarantite. Es ist sehr leicht, diese materielle Energie zu überwinden und zu seiner spirituellen Verbindung mit Krishna zu kommen durch diesen Vorgang. So, ich möchte euch alle ermutigen, diesen Pfad zu beschreiten, nicht weiter Gefangene in der Welt von Geburt und Tod zu verbleiben, Gefangene eures Psychogefängnisses, der eigenen privaten Box, der Verhaltensbox, in der man herumknöpft, also auf den Knöpfen drückt. Vielleicht nicht gut, eigene Wortschöpfung hier vorzustellen, aber unter den Pfad zur spirituellen Freiheit zu gehen, der jenseits der Wolken, der Wolke des materiellen Daseins liegt. Gut, Hare Krishna, ich bin hier an ein vorläufiges Ende gekommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr vielleicht Fragen zu den angesprochenen Themen? Etwas, was nicht ganz deutlich erklärt wurde oder überhaupt etwas. Aber in seiner Präsentation für die Menschen dieser Welt hat er Krishna nicht berücksichtigt in reiner Form. Ich möchte jetzt Vyasadev, also letztendlich ist dies ein Lila, ist das so angelegt auf der Bühne des Bhagavatams. Auf diese Art und Weise konnte nämlich Narada Muni erscheinen und so wurde das Bhagavatam dann durch das Erscheinen von Narada Muni gesegnet. Und es ging dann mit dem transzendentalen Thema so richtig los. Das ist so inszeniert worden, dass Vyasadev zunächst einmal auf einer Ebene stehen bleibt und dann wird von dieser Ebene ein deutlicher Sprung nach oben gemacht und eine höhere Ebene erlangt. So ist dieses transzendentale Werk beschaffen. Das ist so das Lila. Aber es gibt hier noch mehr zu sagen. Sehr oft ist es so, dass sich der menschliche Geist, also das menschliche Denken in seine eigene Situation verliert und man nicht in der Lage ist, Krishna dann zu erkennen oder sich mit Krishna zu verbinden. Das ist eines der Grunddilemma unseres Menschseins. Wir alle haben über Gott gehört, aber wir verstehen es nicht, ihn praktisch anzuwenden, also das Wissen praktisch anzuwenden. Wir haben ein Geschenk in den Händen, wir halten ein Geschenk in den Händen, was wir nicht zu wissen nutzen. Und um dieses Geschenk zu nutzen, um dieses Wissen zu nutzen, ist es immer wichtig, einen rein Gottgeweihten zu haben, der uns den Schlüssel zum spirituellen Wissen gibt. Genau wie Vyasadev. Und das soll dadurch verdeutlicht werden. Er hat das Wissen da, aber er kommt nicht an das Wissen heran, ohne dass Narada Muni, ein reiner Gottgeweihter, auf ihn zutritt und ihm sagt, hier, du machst einen Fehler. Du hast nicht den Zugang zum spirituellen Wissen. So ist es auch im Leben eines Menschen, der spirituelles Leben praktiziert. Die Verbindung mit einem spirituellen Meister, der ihm hilft, dieses Wissen zur Blüte zu tragen, ist absolut vonnöten. Es gibt das Beispiel von einer Blume. Die Blume braucht, damit sie aufgeht, Wasser, Water, yes, und Sonnenschein. Versteht ihr, die Blume in sich selber, oder so, trägt schon den Blütenstaub in sich, das ist schon alles vorhanden. Doch damit es sich zur Entfaltung, kommt, ist es wichtig, Wasser und die Sonne zu haben. So ist es auch mit dem spirituellen Wissen. Wir müssen einen spirituellen Meister haben, der uns unterweist. Ohne das kommt unser spirituelles Leben nicht voll zum Ausdruck. Spirituelle Meister tut zwei Dinge. Er gibt uns Wissen, vermittelt uns direkt spezifisches Wissen, praktisch nimmt das Wissen der Schriften und wendet es auf uns an und tut uns auch in verschiedene Lernsituationen hineingeben. Er führt uns richtig durchs praktische Leben. Und durch diese beiden Vorgänge, die Vermittlung von Wissen und dann durch das Führen vom Leben, erst kann in uns das spirituelle Leben zu vollen Blüte kommen. Das ist, was gezeigt werden sollte. Vyasadev sitzt also da nicht und zieht alles so aus sich selber, wie so ein Zauberer, wutsch, der plötzlich eine Kanickel, ein Kaninchen aus dem Hut zieht und so weiter, sondern er ist angewiesen auf den Impetus, den Anstoß, der ihm gegeben wird durch Narada Muni, sein spirituellen Meister. Gut, dann würde ich, hier hat Muck noch eine Frage, das ist dann die letzte Frage, bevor Shari, ja, du bist schon da. Über
rumpelt.
So schön wieder in Bayern zu sein. Muck, du bringst die Atmosphäre so toll in der Sprache. Yes. Es ist so, wenn wir in eine Situation hineinkommen, wenn wir getäuscht sind, wenn wir angehaftet sind, können wir nicht diese Täuschung und Anhaftung hassen, sondern die Situation, unsere Grundsituation, ich bin von Krishna getrennt. Statt ein ewiger Diener Krishnas zu sein, bin ich ein Maya Das, ein Diener Mayas. Und dagegen sollten wir sehr wohl was haben. Im 12. Kapitel der Bhagavad Gita spricht Krishna auf diesen sehr differenzierten Punkt. Der wird nicht oft gemacht und ich weiß, dass er auch für manche der Devotees neu ist und sie noch nicht sicher sind, ob sie das so annehmen können oder verwerfen müssen. Ja, heißt es. Das ist der 12. Wo ist der Text? Manchayo Vyabhicharina Bhakti Yogena. 14. ist, nicht? Sorry, das ist also nicht das 12., sondern das 14. Wie bitte? Ja, das war zumindest da hinten. Ja, 26. Hier. Hört euch das jetzt bitte an. O Sohn Pandus, wer Erleuchtung, Anhaftung und Täuschung weder hasst, wenn sie auftreten, noch nach ihnen verlangt, wenn sie vergehen. Wer trotz all dieser Reaktion der materiellen Erscheinungsweisen unerschütterlich und unberührt bleibt und seine neutrale, transzendentale Stellung beibehält, der Mond über dem Wasser, der versteht, dass allein die Erscheinungsweisen wirken. Von einem solchen Menschen sagt man, er habe die Erscheinungsweisen der Natur transzendiert. Wenn der Devotee also merkt, wie plötzlich, oder der Freund Krishnas merkt, wie plötzlich Leid auftritt in seinem Geist, Anhaftung, Täuschungen und so weiter, so nützt es nicht viel zu sagen, oh, ich bin getäuscht, oh, ich bin angehaftet, wie schlecht, buh, buh, buh. Da zu sitzen und einfach nicht mehr sich einzuholen. Man nennt das denn eine sich langsam beschleunigende Depression. Sondern man muss verstehen, das sind die materiellen Erscheinungsweisen, materiellen Umtriebe, die Wellen praktisch, die wirken im Gemüt. Und darf sich nicht damit identifizieren, sondern man versteht einfach, trotz all dieser Dinge bin ich im Kern eine unsterbliche Seele. So, wenn er jetzt zum Beispiel jemand auf dich zukommt und sagt, Muck, du siehst wie die Gesamtsumme aller Bayern aus im Gesichtsausdruck. Nicht? Man könnte das als ein Lob ansehen oder als eine Beleidigung, je nachdem, wie man eingestellt ist. Und dann solltest du nicht, angenommen, du findest Bayern nicht so sympathisch und fällst es als eine Beleidigung auf, kann man ja, solltest du nicht gegen diesen Sprecher sein, sondern verstehen, er handelt. Er ist nicht dein Feind, weil er das sagt, sondern er ist ein Instrument. Dadurch, oder wenn man mit der transzendentalen Literaturverteilung umgeht, das müssen wir täglich üben, dann treten Leute auf uns zu, die uns manchmal mit Schmähung überhäufen. Manchmal ist es wie eine Dusche aus unflätigen Bemerkungen, die da über einen hergehen. Nicht, dass ich weiß, nur in Potsdam war ich einmal so, wir waren da und wollten verteilen und wir hatten unseren Wagen ein bisschen ungeschickt geparkt und da kam so ein Früchtehändler raus und ich war nochmal in einer kleinen Nachrast im Wagen und da riss die Tür auf und sagte, du, und dann sagte er etwas, was so komisch war, da musste ich lachen, aber es war eine Beleidigung. Wie hat angelacht, weil es war wirklich so ein komischer Potsdamer Ausdruck, also das habe ich noch nie gehört, ich habe es auch wieder vergessen, also es war irgendwas, es klang so komisch. Du! Und dann irgendwas. Und man muss dann nicht den armen Mann da hassen dafür, oder so weiter, das wäre sehr unreif, sondern sollte denken, weil der ist ja ganz schön in Maya. Schön unkontrolliert und ich meine, ich habe hier nur ganz unschuldig ein bisschen schräg geparkt, nicht? Ist ja auch kein Weltmeister in solchen Fragen. So, versteht ihr? Man weiß, der ist im Maya und ist dann gegen die Maya, nicht gegen die Person. Das ist, was ich versuchte auszudrücken. Vielleicht ist es nicht so deutlich rübergekommen. Aber das ist, worum es geht. Wenn jemand dir etwas sagt, sei nicht gegen ihn. Er handelt einfach als ein Instrument Mayas. Und wenn du ganz fortgeschritten bist, wirst du feststellen, wie alles, was dir passiert, letztendlich unter der Kontrolle Krishna steht. Und du siehst Krishna. Du neigst demütig dein Haupt, wenn du geschmäht wirst und sagst, ja, danke, dass ich das mal wieder mitbekomme. Es gab einmal Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, das ist der spirituelle Meister von Srila Prabhupada, hier ist Srila Prabhupada. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, da war ein Mann, der ihn folgte, ihn richtig verfolgte, von Vorlesung zu Vorlesung ging und immer störte, und zwar in ganz perfide Art und Weise, richtig mit dem Vorsatz zu stören. Aufstand und dann sagte, das stimmt überhaupt nicht und du bist überhaupt nicht qualifiziert, diese Äußerung zu machen und solche Dinge. Und es wiederholte sich immer wieder. Irgendwann kamen die Schüler von Bhaktisiddhanta Saraswati, also nicht, ich weiß nicht, wer das war. Ihm wurde jedenfalls gesagt, dieser Mensch ist gestorben bei einem Unfall, irgendein Accident. Und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Reaktion war sehr, sehr interessant. Obwohl er eine sehr, also man kann sich das nicht vorstellen, dass Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur weint, aber er weinte in diesem Augenblick. Er sagte, ein Freund ist gestorben. Der hat mir klar gemacht, was meine Situation in dieser Welt ist. Stell ich das mal vor. Der hat mich gezwungen, demütig zu werden. An und für sich existiert unser wirkliches Dasein jenseits unseres falschen Egos, das uns manchmal zwingt, stolz zu werden auf einen Wind in der Luft, auf eine Illusion, eine rasch vorbeigehende Erscheinung, nämlich die Identifizierung mit irgendwelchen Dingen. Ich bin gut aufgrund dieser und jener Eigenschaften. Die ewige spirituelle Seele ist eigenschaftslos. Damit ist gemeint, sie hat keine materiellen Eigenschaften, sondern die Eigenschaften ihrer ewigen Persönlichkeit. So, wenn man sich damit identifiziert, ist man weiter weg. Wenn man sich mit materiellen Eigenschaften identifiziert, ist man weiter weg von spiritueller Erkenntnis, als wenn man demütig und bescheiden versteht, ich bin nicht viel wert. Nicht so, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat gesagt, mein Freund ist gestorben. Er hat mir geholfen, demütig zu werden. Srila Prabhupada hatte so etwas auch mal gezeigt. Es war in Massachusetts Universität, er hatte gesprochen über Krishna. Viele hatten zugehört, plötzlich kam ein Inder aus der Menge raus und wie eine Schlange, die getreten war, sagte er, Krishna ist nicht Gott. Irgend so ein Hirte, so ein Kuhhirte oder Schafshirt vielleicht auch. So normalerweise hätte Prabhupada in dieser Situation, wo es darauf ankam, bedienten Seelen spirituelles Wissen zu vermitteln, sehr scharf den Menschen zurechtgewiesen. Nicht, dass der einfach sich gewundert hätte. Er hätte den Zorn einer transzentalen Persönlichkeit gespürt. Also der Standpunkt wäre in Schutt und Asche untergegangen. Ich habe das einmal erlebt, als mein Bruder Prabhupada eine herausfordernde Frage stellte in Paris. Dann nahm Prabhupada so den Laserstrahl. Und mein Bruder war sehr beeindruckt. Er sagte, jetzt werde ich auch ein Devotee. Also das stimmt, was er gesagt hat. Nicht, das ist, wenn der Zorn eines Heiligen aufflammt, dann bei mir auch. Ich habe auch Prabhupada herausgefordert und habe es dann auch gekriegt und habe auch danach gesagt, also ja, ich lacht abgrundtief falsch. So, an dieser Stelle sagte Prabhupada nichts. Nicht da, yes. Er sagte nichts, sondern stellte fest, vielleicht habe ich in dem letzten Leben ihm ein Unrecht getan. Und jetzt ist er zurückgekommen und hat mir das zurückgegeben. Ich sehe keinen Grund, mich zu verteidigen. Ich bin ein großer Sünder. Nicht? So sehen die Reinseher das. Das heißt nicht, dass sie irgendwas falsch gemacht haben, dass wir denken sollten, sondern wir sollten verstehen, wie demütig und distanziert sie sind. So, das wollte ich zum Ausdruck bringen. Hare Krishna, danke, dass du noch klärend das gefragt hast. So, jetzt werden wir euch noch einmal Sharishi Mataji vorstellen. Sharishi Mataji ist unsere Tempelpräsidentin hier und sie hat das Seminar organisiert und sie möchte noch, jetzt wo wir alle da sind, kurz ein bisschen Wegweisendes sagen, sodass wir dann wissen, wie wir uns zu verhalten haben.